Land. Als Saulus zur Schule ging, da saß er stets in der ersten Reihe. Zu allem hatte er eine Frage, alles wollte er wissen. So ging er den Lehrern auf die Nerven. Alle Lehrer kannten ihn schon. Ja, der Neue in der ersten Klasse, was hat er dich gefragt? Mich hat er gefragt, wieso Moses dem Nil übergeben worden war. Hat ihn seine Mutter dem fremden Gott übergeben? Hat die Hebräerin ihren Sohn dem Nilgott geopfert? Und was hast du geantwortet? Ich habe gesagt, die Hebräerin hat gewusst, dass die Ägypter so denken. Deshalb hat sie ihn scheinbar dem Flussgott anvertraut, damit die Prinzessin das Kind von der Gottheit annimmt. Damit Moses ihr ein Gottesgeschenk wird. Gute Antwort, Herr Kollege. Saulus war ein Wissbegieriger, ein Hinterfrager, ein Wissenwollender. Hat er viele Freunde gehabt, frage ich. Kaum, sagen die Kinder. Saulus hatte keine Hausaufgaben. Er hat sie schon in der Schule gemacht. Deshalb hatte er am Nachmittag frei. Da ging er zum Hafen hinunter. Tarsus hat einen Hafen. Saulus bestaunte die Schiffe. Die Schiffe mit den Ruderbänken, mit dem Mast in der Mitte. Saulus hat sie fahren gesehen. Die Ruderer mit den Riemen. Stets nur ein Ruder in der Hand. Entweder Steuerbord oder Backbord. Der Steuermann am Heck mit der Ruderpinne. Und nun lagen die Schiffe am Quai und das Wasser klatschte gegen die Planken. Saulus sah, wie sie beladen wurden. Er sah, wie sie Fahrt aufnehmen, wie sie hinaus aufs offene Wasser steuern und den Kurs aufnahmen. Einmal werde ich auch mitfahren, dachte er. Am liebsten sah er, wenn ein Schiff ankam. Wenn es anlegte an der Quaimauer, wenn es verteut wurde und die Reisenden mit wackligen Beinen an Land gingen. Dann sah er die Matrosen an, um zu erraten, was sie hinter sich hatten. Waren sie in einen Sturm geraten? Was haben sie gemacht? Wie haben sie sich retten können? Wie haben sie gewusst, wo sie waren, nach 3 Tagen Sturm auf offener See? Wie fuhren der Sonne davon? Hörte er sagen, dorthin, wo keine Sonne ist, nach Norden. So fanden wir die Insel, so fanden wir Land, so fanden wir Orientierung. Kilikien liegt im Norden. Gewöhnlich fuhren die Schiffe die Küste entlang, von Hafen zu Hafen. Saulus kannte die nächsten Häfen, Seleukia und Antiochia, Laodikeia, Tripolis und Byblos, Tyros und Jaffa. Er kannte die ganze Levante. Er kannte den Weg nach Jerusalem. Und an dem Tag, als er mit dem Matura-Zeugnis heimgekommen war, als der Vater die Einser gesehen hatte, lauter Einser. Als die große Feier zu Ende war, beim Frühstück am nächsten Tag, da fragte der Vater, wo willst du arbeiten, mein Sohn? Stolz fragte der Vater, der Zeltmacher war. Und er erwartete im Verkauf, im Büro, in der Buchhaltung, in der Stockfärberei, in der Stangenherstellung. Aber Saulus sagte, ich will studieren, Vater. Ich will in Jerusalem studieren, bei Rabbi Gemaliel. Vater und Mutter waren enttäuscht. Sie waren stolz, aber enttäuscht. Als Pharisäer waren sie stolz, dass ihr Sohn die Bibel studieren wollte. Aber so weit, so lange weg. Und dann war es soweit. Er stieg auf das schwankende Deck mit den beiden Koffern in der Hand, mit den Kleidern und den Büchern. Dann war es soweit, das Schiff nahm Fahrt auf. Am Quai standen die Eltern. Der Vater winkte, die Mutter weinte. Es ging hinaus aufs Meer, ins grelle Licht, in den weiten Horizont. Unterwegs sah er Städte und Häfen, Synagogen und Tempel, den Baal-Tempel von Antiochien und schließlich den Jahwe-Tempel in Jerusalem. Er fand ein Zimmer, er fand die Universität und den Professor, er studierte und lernte, er lernte auch die Stadt kennen, die Straßen und Basare. Eines Tages hörte er, angestellt in der Schlange, komm am ersten Tag der Woche um 6 in der Früh in die Davidgasse 5. Er wunderte sich, was gibt es dort? Warum so zeitig? Und Saulus war neugierig. Um 5:30 stand er dort, im finsteren Hauseingang gegenüber. Und siehe da, um 3:15 kam ein Mann die Davidgasse herauf und klopfte an der Tür. Stumm ging sie auf. Stumm trat er ein. Und dann noch einer, dann eine Frau. Was läuft hier? Dachte Saulus. Wer sind die? Warum begrüßen sie sich nicht? Warum so still? Und schließlich trat er selbst hinzu und klopfte das Zeichen, und die Tür ging auf. Er trat ins Wohnzimmer. Da saßen sie alle. Er setzte sich dazu. Es wurde etwas vorgelesen aus dem Buch Jesaja. Saulus kannte das. Doch dann wurde etwas erzählt von Rabbi Jeschua. Ein Gleichnis. Ein Mann fand einen Schatz im Acker. Danach fragten die Leute, was soll das bedeuten? Wir haben nicht so viel Geld, sollen wir Schätze kaufen? Der Messias ist selbst der Schatz, antwortete der Mann mit der Stola. Der Menschensohn ist es. Ihr habt ihn schon gefunden. Dann wurde Brot gebrochen, dann wurde Wein getrunken, um 7 Uhr morgens. Saulus war verwundert. Nach der Versammlung ging er zur Uni und fragte den Professor. Das ist eine Sekte, sagte der Professor. Eine gefährliche Sekte. Sie sagen, ein Mensch sei Gott. Die Gesichter entgleisen. Aber das sagen wir doch auch, raunen die Kinder. Der Professor ging mit Saulus zum Bürgermeister von Jerusalem. Der Bürgermeister war sehr interessiert. Saulus sollte weiter forschen. Das nächste Mal war das Treffen in der Jesaja-Gasse 12. Saulus stand am Hauseingang. Als alle drin waren, pfiff er und die Polizisten kamen die Gasse herauf und klopften ans Tor. Mach auf! Da waren sie nun alle. Und sie wurden abgeführt. Ab ins Gefängnis. Schluss mit dieser Sekte. Saulus rieb sich die Hände. Der Professor war stolz auf ihn. Die Kinder waren bestürzt. Aber das, dann gibt es uns ja gar nicht mehr. Warum macht er das? Fragten sie. Warum denkt er so? Jetzt radiere ich den Heiligenschein aus. Und dann fragten sie, dürfen wir das nachspielen? Dürfen wir diese Geschichte nachspielen? Und in der nächsten Stunde spielten sie die ganze Geschichte nach. Saulus in der Schule, am Hafen, mit den Schiffen. Das kleinste der Mädchen der ersten Klasse war die Regisseurin. Ein blondes Mädchen mit Zöpfen war Saulus. Du bist der Vater, du bist die Mutter. 3, 2, 1, Klappe. Und es ging los. So spielten sie Tarsus. So spielten sie die Schiffsreise. Klappe, die Stadt Jerusalem. Doch während sie spielten, ertönte grässlicher Lärm. Musik hämmerte aus dem Schulhof. Waren das die Maturanten, dachte ich. War das der Maturastreich? Zuerst einzelne Töne, dann Musik, Gehämmer, Getöse. Was machen die Kinder? Kinder treten ans Fenster und schließen es. Sie schließen alle Fenster und spielen weiter. Bei hochsommerlichen Temperaturen schließen sie die Fenster und spielen Saulus weiter. Saulus am Bazar, Saulus bei der Hauskirche. Du bist bei der Sekte und du bist der Polizist. Und der Polizist führte die Gefangenen ab. Und die Buben trotteten hinter der Polizistin her mit gesenktem Kopf in der heißen Klasse. Und ich saß die ganze Stunde am Kinderstuhl und sah ein Schaustück, ein Pendelstück, ein Stück vom Richtigen und Falschen, ein Stück aus einer anderen Welt. A Love Supreme. In der nächsten Stunde kommen wir nach Damaskus. In der nächsten Stunde aufatmen. Ich sitze am Kinderstuhl, links der Bazar, rechts der Wohnzimmertisch. Love is a sacred world. Ich sehe die Kinder versunken im Spiel. Ich sehe das Mädchen, das Saulus spielt. Ich sehe die Buben am Verkaufstisch, am Wohnzimmertisch. Love is the name of God. Vor meinem Fenster die Friedhofsbesucherin. Vor meinem Fenster die Nachbarin, die mit den Hunden vom Wald zurückkommt an diesem heißen Sommertag. Vor meinem Balkon das Sommerdorf, die Sommerfelder, die gelben, die braunen, die grünen Streifen. Heute hat die Frau nochmals den Wettersegen gewünscht. Wir hätten auch die Tiere einbeziehen können, sagte der Tierarzt danach. The entire universe is created with love. John Coltrane dichtet diesen Psalm. A Love Supreme. Und er macht ein ganzes Album daraus. Diese höchste Liebe. Diese Liebe des Gebens, ohne auf eine Gegenleistung zu warten. Seine Saxophonstimme. Das Mantra im Bass. Das Pendeln zwischen dem Konzept und der Improvisation. Der Freiheit nach oben. Dann und wann wachgerüttelt im Stimmüberschlag, im Kippen der Stimme, im Überschwang. Zuweilen haben die Kinder durcheinander geschrien, du bist der Verkäufer. Doch dann kriegt sich die Saxophonstimme wieder ein und rappelt sich am Mantra auf. Und dann geht es nicht mehr anders. Coltrane selbst gebraucht seine Stimme, seine eigene Stimme, um die höchste Liebe zu formulieren. Er kommt doch ins Wort. Der Instrumentalist, der die Stimme mit dem Instrument darstellt, bringt seine eigene Stimme für das Wort. Es ist die einzige Aufnahme von Coltranes Stimme. Kurz, aber richtungsweisend. Richtungsweisend für eine Epoche. Sein Bild am Cover. Sein Blick nach vorne. Sein entschlossener Blick, entschlossen und ergriffen, vielleicht sogar besessen. Vielleicht von der Aufgabe besessen. Steht er nicht ein wenig gebückt? Ist nicht sein Blick ernst, sehr ernst? Wo sieht er hin? Was hat er im Blick? Ist es sein Jahrzehnt? Ist es seine Epoche? Ist es sein Tod? Mit dem Album beginnt seine letzte Musiketappe. Hier baut er seinen letzten Klang, seine letzte Phase. Es wird immer freier. Es kommen noch Meditationen, es kommt noch Himmelfahrt und freier Raum. Liebe ist der Name Gottes. Jimmy Garrison erklärt es mit dem Bass. Buchstabiert es im Bass-Solo, in Persuance. In aller Ruhe. Bringt uns herunter, bringt uns zur Grundlinie. Wir pendeln uns ein, wir bleiben, wir können bleiben. Liebe ist Anfang, Fortsetzung und Ende, sagt uns John, und findet kein Ende. Findet schließlich ein Ende, im Zwischenraum Musik, zwischen den Zeiten, zwischen den Räumen. Die Musik, Geheimsprache. Sprache ohne Worte, eigentlich ohne Worte. Musik als wortlose Botschaft. Ich habe heute A Love Supreme im Schlaf gehört, im Nachmittagsschlaf. Ich höre vom Teppich aus. Im Schlaf hören wir, ohne es zu wissen. Es ist mein Hörteppich. Ich habe heute vom Verhüllen und Enthüllen gesprochen. Nicht vom Enthüllungsjournalismus, nicht vom Skandalisieren, nicht davon, Geheimes und Privates an der Öffentlichkeit zu zerren. Lasst euch das Innere nicht vertreiben. Lasst euch nicht zuschütten von Lärm und Aktionismus. Du musst nicht ständig empfangsbereit sein, nicht immer erreichbar. Pflege die Stille und Seele. Pflege das Geheimnis. Dort im Dunkeln wohnt Gott. Dort tritt er ein in dein Inneres. Wie heißt das, wenn es am Boden blubbert, wenn es ohne Worte rinnt, noch ohne Sprache, ohne Zweck, ohne Bedeutung? Erst wenn es in deine Windungen hineinsickert, bekommt es nach und nach Sprache und Bedeutung. Erst dann erfährst du, wozu es gut ist. Erst dann wird klar, was zu tun ist. Greif dem Hineinsickern nicht vor. Warte so lange. Halte aus. Was ich euch im Dunkeln sage, davon redet im Licht. Wir hatten die besten Fürbitten des Jahres. Formuliert von der Mutter. Gelesen von Mutter und Sohn aus der Bank. Vom Fürchten und vom Ertrinken. Der Sohn, voriges Jahr gefirmt, hat auch die Lesung gelesen. Jeremias Klage vom Bloßstellen. Und dann hatte ich Besuch, spirituellen Besuch. Ein Wiedersehen. Ein Wiedersehen und wie von jeher verstehen. Sie bestaunten meine Pfalz, meine Pfalztreppen und Stockwerke, den Balkon und den Bretterboden, und wie sich die Möbel ihre Nischen und Plätze gefunden haben. Wir aßen Indisches auf italienische Art aus der Pfanne. Das ganze Mal bloß aus einer Pfanne. Und inzwischen klopfte es draußen. Um die Kirche anzusehen. Wenn das blaue Auto da ist, dann kannst du anklopfen, wusste er. Dann kannst du den Kirchenschlüssel bekommen. Dieser Sommernachmittag in seiner stillen Hitze. Dieser Sommerabend, für den das ganze Jahr gemacht ist. Das ganze Jahr nur für diesen stillen Sommerabend. Ich gehe noch einmal hinaus. Ich wühle mich durchs hohe Gras, den Berg zu, durch das Grillengetöse, den steilen Hohlweg in den Wald hinauf, dem Raben entgegen, zuvor Tauben flattern im Waldraum, über den quer liegenden Baumstamm, mitten durch die Heidelbeeren, unter dem Stamm hindurch. Hier ist er. Warum sie dir überhaupt zuhören, sagt er. Warum sie deine Geschichten annehmen? Warum sie dir überhaupt folgen bei deinen Windungen und Kehrtwendungen? Lass gut sein, sagte der Rabe. Lass gut sein.